Laudetur Jesus Christus. Hier ist Radio Vatikan mit dem Weltkirchenmagazin.
Aus dem Studio von Radio Vatikan in Rom begrüße ich ganz herzlich Mario Galgano. Dezember, das ist der Monat für Jahresrückblicke schlechthin. In dieser Sendung schauen wir in der Tat auf Entwicklungen zurück, die sich in vier Ländern dieser Erde ergeben haben. Simbabwes Präsident Mugabe beleidigt Bundeskanzlerin. Irans Führer Ahmadinejad ruft zum Sieg gegen den Westen auf. Russlands zeitgenössischer Zar Putin übt Druck auf die Bevölkerung aus und Venezuelas Caudillo Chavez streitet ständig mit der Kirche. Das sind die heutigen Themen und die hören Sie nach den Nachrichten mit Birgit Pottler.
Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas bittet den Vatikan um eine aktivere Rolle bei den Friedensverhandlungen für den Nahen Osten. Das sagte der PLO-Vertreter beim Vatikan am Montag nach eigenen Angaben dem Papst. Der Vatikan selbst teilte über den Inhalt der Unterredung nichts mit. An der jüngsten Friedenskonferenz in Annapolis hatte auch eine Delegation des Heiligen Stuhls teilgenommen. In Ägypten hat zum ersten Mal ein mehrtägiges christliches Jugendcamp stattgefunden. 10.000 Jugendliche trafen sich außerhalb des Stadtgebiets von Kairo zu Konzerten mit christlicher Musik und sportlichen Aktivitäten. Organisatoren waren die koptisch-orthodoxe Kirche und evangelikale Christen aus den Vereinigten Staaten. Sie wollten Christen wieder die Freude am Glauben vermitteln, erklärte ein Sprecher der Veranstaltung. Das türkische Innenministerium hat zwei Sonderinspektoren nach Malatya geschickt. Sie sollen der Frage nachgehen, ob die Behörden dort in den Mord an drei Christen verwickelt waren. Hinweise deuten darauf hin, dass die mutmaßlichen Täter vor der Tat im April mit dem Hauptquartier der polizeilichen Spezialkräfte und mit anderen Vertretern der Sicherheitskräfte und der Justiz in Verbindung gestanden haben könnten. Die neue Papstenzyklika Spe Salvi hat in der ersten Woche seit Erscheinen in Italien eine Auflage von 1,1 Millionen erreicht. Das teilte die Vatikanische Verlagsbuchhandlung auf Anfrage mit. Laut Sprecherin wurden die Exemplare des am 30. November veröffentlichten Lehrschreibens allerdings nicht nur an Buchhandlungen ausgeliefert, sondern auch katholischen Zeitungen beigelegt.
Das waren die Nachrichten.
He's old, he has played that part in the past, in the revolution. We would have picked him a long time ago, without any qualms.
Diese Stimme gehört Robert Mugabe. Simbabwes Präsident genießt provokative öffentliche Auftritte im Lager seiner Kritiker. In einem Alter, in dem sich andere längst einem beschaulichen Lebensabend hingeben, überrascht der 83-Jährige immer wieder durch eine unbeugsame Haltung. An diesem Wochenende nahm Robert Mugabe in Lissabon am EU-Afrika-Gipfel teil. Allein seine Präsenz war eine Provokation und Angela Merkel bezeichnete er eine Rassistin und Faschistin. Pater Eberhard von Gemmingen berichtet.
Trotz allen internationalen Drucks wegen brutaler Menschenrechtsverletzungen konnte Robert Mugabe seine Teilnahme in Lissabon durchsetzen, im Bewusstsein, sich erneut auf die Solidarität der Afrikaner stützen zu können. Der EU-Afrika-Gipfel war nötiger denn je, so der Jesuitenpater Oskar Wärmter.
Zwischen Europa und Afrika gibt es ziemlich große Probleme, ganz besonders im Bereich der Handelsbeziehungen. Und da müsste sehr gründlich über diese ganzen Dinge sehr sachlich und emotional gesprochen werden. Leider liegen da sehr viele Störfaktoren vor momentan. Und der eine davon heißt Darfur. Und der andere heißt Simbabwe.
In Simbabwe verschlimmert sich die Lage jeden Tag aufs Neue. Jesuitenpater Wärmter lebt seit mehreren Jahrzehnten in dem südafrikanischen Land. Die Teilnahme Mugabes am Gipfeltreffen in Portugals Hauptstadt ist ein schlechtes Zeichen, meint Pater Wärmter.
Der Name Robert Mugabe steht für eine Art der außerordentlich autokratischen, autoritären und sogar diktatorischen und tyrannischen Form der Regierung, die jetzt dieses Land praktisch am Boden zerstört hat. Und das will Europa nicht dulden. Und mit großem Pathos im Namen der Menschenrechte möchten sie das also zur Sprache bringen. Und das stößt nun aber auf erbitterten Widerstand, nicht nur in Simbabwe, sondern bei vielen afrikanischen Führern, die sich trotz ihrer Kritik an Simbabwe, deren sie durchaus fähig sind, trotzdem mit ihm solidarisieren in der Konfrontation mit Europa.
Doch Afrika und Europa brauchen sich gegenseitig. Ein Hindernis ist aber die Vergangenheit.
Afrika ist Europa nicht einfach der benachbarte Kontinent, sondern Europa, das sind die ehemaligen Kolonialmächte. Und da ist man bis heute enorm sensibel und traumatisiert durch die koloniale Epoche, die hier noch sehr präsent ist, wohingegen vielleicht die europäischen Führer das als reine Geschichte betrachten, die sie nichts mehr angeht. Aber das wird hier in Afrika völlig anders gesehen. London und Großbritannien, Paris und Frankreich, Lissabon und Portugal, das sind die ehemaligen kolonialen Herren und die Wunden dieser Zeit sind psychologisch noch lange nicht geheilt.
Grund für die Kritik an Mugabe ist, dass er Simbabwe durch seine Politik in die weltweit schwerste Krise eines Landes ohne Krieg geführt hat. Simbabwes Volkswirtschaft ist kollabiert. 3 Millionen Menschen sind ins Ausland geflohen. Fast 1 Million sind heute Binnenflüchtlinge.
Und das möchte man also nun jetzt von Europa her Mugabe ins Stammbuch schreiben. Aber da liegen nun eben diese enormen psychologischen Hemmnisse vor.
Zu einem ungewöhnlichen Mittel des Protests gegen den Alleinherrscher Simbabwes, Robert Mugabe, hat ein anglikanischer Kirchenmann gegriffen. Der aus Uganda stammende Erzbischof von New York, John Sentamu, zerschnitt in einer BBC-Fernsehsendung an diesem Sonntag sein Kollar. Sie hören die Stimme des iranischen Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad. Für viele gilt er als Hitler des Nahen Osten. Dem jüngsten Bericht der US-Geheimdienste zufolge hat aber die Regierung in Teheran den Bau von Atombomben vor 4 Jahren eingestellt. Auch gegenwärtig arbeitet demnach der Iran nicht an Atomwaffen. Hat sich die internationale Gemeinschaft getäuscht? Mehr von Pater Max Capabianca.
Selten hat ein Geheimdienstbericht derartige Turbulenzen in der Weltpolitik ausgelöst. Der von amerikanischen Diensten verfasste Bericht über das iranische Atomprogramm wurde in großen Teilen der Weltöffentlichkeit als Widerlegung der langjährigen Behauptung westlicher Regierungen aufgefasst, Iran strebe nach dem Besitz von Atomwaffen. Für die Iraner ist der Bericht eine Erleichterung, sagt der evangelische Pfarrer in Teheran, Karl Jacobi.
Menschen, mit denen ich geredet habe, die waren erstmal einfach verblüfft. So einfach sollte das sein. So einfach sollte der Druck, der ja nun schon seit Monaten auf dem Iran lastet, vorbei sein. Es ist ja nicht so, als ob die Menschen sich hier nicht vorbereitet hätten. Vor allen Dingen Menschen, die internationale Verbindungen haben, haben sich schon überlegt, ob sie zumindest ihre Kinder ins Ausland schicken sollen. Die einfachen Menschen haben damit gerechnet, dass langsam die militärische Gefahr wächst. Ich merke auf der einen Seite den Anflug von Erleichterung, aber auf der anderen Seite sind die Leute schon noch ganz schön ungläubig.
Das Misstrauen bei den Iranern wächst, vor allem nachdem der amerikanische Präsident George W. Bush verkündet hat, dass der Bericht der CIA seinen politischen Kurs gegen den Iran nicht ändern werde. Der internationale Druck bleibt und das spüren die Menschen im ehemaligen Persien.
Naja, es ist ja offensichtlich, dass der Druck aus Amerika kommt. In den letzten Monaten haben 3 große deutsche Banken das Geschäft mit dem Iran eingestellt und das nicht etwa aus eigenen Stücken, sondern deshalb, weil die amerikanische Bankenaufsicht Druck gemacht hat. Es ist ganz offensichtlich, der Druck kommt aus Amerika. Natürlich sehen auch die Iraner ausländische Fernsehstationen und lesen ausländische Zeitungen. Das Zweite, was natürlich auch eine Rolle spielt, ist die Frage, ob Israel nicht einen Alleingang in dieser Sache unternimmt, sodass 2 Länder im Fokus stehen. Die besonderen Beziehungen zwischen Iran und Israel sind ja nun allgemein bekannt.
Um das Verhältnis wieder zu befrieden, könnten die Religionsgemeinschaften im Iran und den USA eine wichtige Rolle spielen, so Pfarrer Jacobi.
Es ist vielleicht unbekannt, aber in der heiligen Stadt Qom studieren Theologiestudenten aus Amerika von den Quäkern. Daran kann man sehen, dass an dem Gespräch festgehalten wird, Das kann ich vielleicht auch sagen, dass das Gespräch in der letzten Zeit nicht einfacher geworden ist, denn natürlich reagieren die Muslime auf Druck. Deshalb hoffe ich, dass mit den neuen Geheimdienstberichten der Druck etwas nachlässt und wir auch das Gespräch wieder freier entfalten können und nach neuen Wegen suchen, wie die abgebrochenen Brücken wieder aufgebaut werden.
Im Übrigen hat der Iran den USA Spionage im Zusammenhang mit seinem Atomprogramm vorgeworfen. Die Informationen im jüngsten US-Geheimdienstbericht seien mit Hilfe von Satellitenaufklärung und anderen Bespitzelungsmethoden gewonnen worden, sagte Außenminister Manoohsher Mottaki laut einem Bericht der amtlichen Nachrichtenagentur IRNA vom Samstag. Deshalb habe die iranische Regierung eine formelle Protestnote an Washington übermittelt.
Все за и против. И доводы адвокатов, и доводы обвинителей. Что касается громких убийств, то действительно...
Diese Stimme ist die von Wladimir Wladimirovich Putin. Der 55-jährige Präsident der Russischen Föderation steht aber wieder einmal in den internationalen Schlagzeilen. Seit den umstrittenen Parlamentswahlen sind nun bereits einige Wochen vergangen. Doch die Situation bleibt kritisch, Pater Eberhard von Gemmingen berichtet.
90 Jahre nach der Oktoberrevolution 1917 malt der Menschenrechtler Johannes Fries von der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte zwei Wochen nach den Parlamentswahlen ein düsteres Bild des politischen Systems in Russland. Die Wahlen seien ein Zeichen dafür gewesen, dass es Russland nicht geschafft habe, ein moderner Staat zu werden, so Fries. Dies sei vor allem Wladimir Putins Schuld. Auch nach den Wahlen bleibt der Druck auf die Bevölkerung.
Also den Druck, massiven Druck der Verwaltung, der Exekutive von oben bis unten. Zweitens die mangelnde Berichterstattung, objektive Berichterstattung über andere Parteien. Und drittens die Verfolgung von Menschenrechtlern und Oppositionellen.
Dass es so weit kam, liegt an parteiinternen Machtkämpfen, so der Menschenrechtsexperte Johannes Fries.
Diesen massiven Druck bedanken wir der Tatsache, dass Herr Putin Anfang Oktober die Nummer 1 der Regierungspartei geworden ist. Da Putin Nummer 1 der Partei Geeintes Russland geworden ist, hat er damit alles auf einer Karte gesetzt. Dem verdanken wir auch diese Wahlen, man kann sie auch kaum Wahlen nennen.
Die russisch-orthodoxe Kirche hält sich bei all dem allerdings im Hintergrund, so Johannes Fries.
Die orthodoxe Kirche hat sich in diesem Wahl zurückgezogen. Sie spielte keine aktive Rolle, abgesehen davon, dass man Putin und die anderen führenden Politiker in der Kirche gesehen hat. Es gab, soviel ich weiß, keine Erklärung, keine Wahlerklärung von Seiten der orthodoxen Kirche. Nur die Vereinigung der Muslime hat sich offen für Putin, nach einem Gespräch von Putin und dem Vorsitzenden, offen für Putin bekennt.
Doch bei den russischen Muslimen muss man eines beachten.
Es gibt ein Problem, weil es in Russland eigentlich zwei muslimische Vereinigungen auf der Bundesebene gibt. Und zwischen diesen muslimischen Vereinigungen gibt es Rivalitäten. Und Putin hat nur mit einem dieser Vereine gesprochen.
Das Bild, das man nun von Russland habe, entspreche aber nicht den wahren sozialen und politischen Tatsachen.
Es gibt in Russland eine breite Schicht. Man spricht von ungefähr 20% der Bevölkerung, die eigentlich für Demokratie und Marktwirtschaft stimmen würde. Dieser Teil der Bevölkerung allerdings hat derzeit keine Stimme. Die oppositionellen Parteien, die es heute in Russland gibt, widerspiegeln nicht die Bedürfnisse dieser Mittelschicht.
Der stellvertretende russische Ministerpräsident Dmitri Medvedev soll Nachfolger von Staatschef Wladimir Putin werden. Medvedev, ein enger Vertrauter Putins, ist derzeit erster Vizeministerpräsident und Aufsichtsratschef des staatlichen Energieriesen Gazprom. Die Partei Einiges Russland, die große Siegerin der Parlamentswahl vom 2. Dezember, will Medvedev am kommenden Montag offiziell zum Präsidentschaftskandidaten küren.
Es la que tú tienes. Eres un ignorante, Mr. Danger. Eres un ignorante. Eres un burro, Mr. Danger. Eres un burro, Mr. Danger.
Diese unschönen Worte stammen von Hugo Chavez, dem Präsidenten von Venezuela. Der umstrittene Mann erlitt vor kurzem eine herbe Niederlage. Das Nein des Volkes zur Verfassungsreform in Venezuela hat politischen Zielen wie der unbegrenzten Wiederwahl des Staatsoberhauptes, dem Etatismus und Sozialismus über die Grenzen des Landes hinaus einen Schlag versetzt. Birgit Pottler weiß mehr darüber.
Hugo Chavez und die römisch-katholische Kirche sind schon oft aneinander geraten. In den vergangenen Wochen ging es beispielsweise um eine geplante Verfassungsreform, die aber von der Mehrheit der Wähler abgelehnt wurde. Pater Klaus Vätröder ist Leiter der Missionszentrale der deutschen Jesuiten in Nürnberg und hat lange in Venezuela gelebt. Seiner Meinung nach hat sich die Kirche bei all ihren Interventionen immer korrekt verhalten.
Wenn die Kirche sich für Demokratie, für Menschenrechte und so weiter einsetzt, war ihr Engagement im Vorfeld der Abstimmung korrekt, ne? Und aufzurufen, zu einem Nein zu stimmen.
Doch Chavez provoziert gerne und scheut sich nicht, die Kirche dafür zu missbrauchen.
Zum Beispiel diese scharfe Reaktion gegenüber dem Papst, das war wieder eine Positionierung von Chavez eher auf einer internationalen Bühne, ne? Da hat er sehr viel Applaus bekommen von anderen Ländern, in Venezuela auch, aber da spielt er keine große Rolle in der Gesellschaft, ne? Viel wichtiger ist sozusagen, was er für die Armen macht in Venezuela, also für die ungefähr 60% der unterhalb der Armutsgrenze lebenden Menschen.
Und das bedeutet eben nicht eine Fundamentalopposition gegen Chavez, Kampf gegen die Armut, meint der Jesuit.
Vielleicht waren ja auch einige, sagen wir mal, Punkte bei der Verfassungsänderung ganz sinnvoll, in einen Dialog einsteigt mit der Opposition, die immer noch nicht sehr, sehr stark ist. Man darf das also jetzt nicht interpretieren, diese Wahl, dass es sozusagen das erste Nein zu Chavez ist.
Neigt sich nun auch Chavez' Machtstellung in seinem Land dem Ende entgegen? Der Jesuit Vätröder ist da vorsichtig.
Chavez ist natürlich ein Militär, ne? Er denkt immer in Siege und in Niederlagen. Und Niederlagen kann es bei einer Schlacht immer auch geben, wenn der Endsieg sozusagen vor Augen bleibt. Er musste zweimal eine Niederlage einstecken, also 1991, als er ins Gefängnis kam nach seinem Putsch, und dann 2002, als er abgetreten ist. Und das ist jetzt eine weitere Niederlage, aber das heißt für ihn nicht, dass sozusagen dein Gesamtprojekt, das sozialistische Venezuela, damit gescheitert ist, sondern er wird sich sicher neue Wege und Taktiken überlegen, wie er das erreichen wird. Ne? Wenn es natürlich dazu kommt, dass die Opposition oder oppositionelle Sektoren mehr einbezogen werden, wäre es natürlich sehr schön, aber da bin ich eher etwas pessimistisch. Ne?
Die Jesuiten sind vor Ort und helfen der Bevölkerung, so gut es geht.
In Venezuela, die machen vor allem ja alles Mögliche. Die haben also zwei Universitäten. Sie leiten das große Schulwerk Fe Alegria. Sie arbeiten sehr viel im sozialen Sektor und auch konkret in der Pfarrerarbeit und vor allem so in dieser Barrio-Favela-Armensiedlung.
Und Chavez sorgt nun auch für Verwirrung. In Venezuela sind die Uhren auf Anweisung von Staatschef Hugo Chavez um eine halbe Stunde zurückgedreht worden. Ziel der Aktion soll es sein, die Bürger glücklicher zu machen. Nach Ansicht des Ministeriums für Wissenschaft und Technik sollen der Stoffwechsel und der Schlafrhythmus der Venezuelaner mit dem natürlichen Tagesverlauf in Einklang gebracht werden. Laut Medien sorgte der Wechsel zunächst aber für große Verwirrung. Und damit endet Weltkirchenmagazin. Am Mikrofon verabschiedet sich Mario Galgano. Und zum Schluss noch ein Zitat aus der Enzyklika Spe Salvi von Papst Benedikt dem 16. Das Leben ist nicht bloßes Produkt der Gesetze und des Zufalls der Materie, sondern in allem und zugleich über allem steht ein persönlicher Wille, steht ein Geist, der sich in Jesus als Liebe gezeigt hat. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.